NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Es ist lange her, dass David Safir einfach Drehbuchautor und Autor witziger und sehr erfolgreicher Unterhaltungsromane war, mit Titeln wie Mrs. Karma oder Miss Merkel. 2014 schlug er mit 28 Tage lang eine ganz andere Richtung ein. Der preisgekrönte, unglaublich spannende Roman begleitet jüdische Jugendliche durch den Warschauer Ghettoaufstand von 1943. Der Autor widmete dieses Buch seinen Kindern und seinen Großeltern. Seine jüdische Großmutter war im Ghetto Lodz ums Leben gekommen. David Safirs jüdischer Vater konnte nach Gestapohaft fliehen. Seine Mutter, die Eltern heirateten nach dem Krieg, erlebte als Bremer Kind Bombardierung und Armut. Von seinen Eltern handelt der Roman »Solange wir leben«, der im NDR-Buch des Monats war. Mit seinem neuen Buch kehrt David Safir zurück ins Warschauer Ghetto, und zwar mit einer wirklich spektakulären Geschichte. »Die Liebe sucht ein Zimmer« ist nicht nur der Titel des Romans, sondern war auch Titel einer Komödie, die im Warschauer Ghetto 1942 auf einer jüdischen Theaterbühne Premiere hatte. Der Roman verwebt die Aufführung kunstvoll mit der fiktiven Geschichte der SchauspielerInnen, vor allem von Sarah, die kurz vor ihrem Auftritt das Angebot bekommt, mit dem Regisseur nach der Aufführung aus dem Ghetto zu fliehen. Sie muss während der Aufführung entscheiden, was sie macht. Ihre Flucht hätte für sie und andere einen hohen Preis. David Safir, wie haben Sie diese Komödie, die Liebe sucht ein Zimmer, überhaupt gefunden und was haben Sie genau gefunden?
Also durch ganz viele Zufälle. Ich hatte eine Pressetournee durch Spanien für 28 Tage lang. Da wurde ich dann immer gefragt, ach, können Sie auch mal eine Holocaust-Komödie schreiben? Und ich habe gedacht, nee, das ist nicht meins. Aber ich habe mich dann daran erinnert, dass ich bei meinen Recherchen auf einen Tagebucheintrag gestoßen bin von einer jungen Frau, die genau diese Komödie damals 1942, im Januar 42, im Warschauer Ghetto gesehen hat. Und dann habe ich durch Zufälle jemanden kennengelernt, einen Polen, der dann wiederum die Erben des Autoren kannte, von Jerzy Jurandot. Und den habe ich gefragt, sag mal, gibt's das Stück eigentlich noch? Und er hat gesagt, ja, das gibt es. Und das ist auch eine Sensation, weil es ist das einzige während der Shoah von Juden geschriebene Theaterstück, das noch überliefert ist. Und ja, dann habe ich die Rechte daran gekauft, ohne erstmal zu wissen, was ich damit machen möchte. Und dieses Theaterstück ist ja eine Komödie. Da müssen zwei Paare, im Warschauer Ghetto gab es ja Wohnungsnot, ein Zimmer beziehen und sie verlieben sich über Kreuz ineinander. Und dann gibt es in dieser Komödie noch 8 Lieder, in denen gesungen wird. Es gibt Liebeslieder, aber es wird auch darüber gesungen, dass man keine Hochzeitsreise nach draußen machen kann, in die weite Welt, weil man ja eingesperrt ist im Ghetto, sondern sie nur im Pferdebus machen kann. Oder dass man sein Geld lieber für Alkohol ausgeben soll, anstatt für die Typhusimpfung. Also ganz ernste Sachen, über die die Menschen damals im Theater, wenige Monate vor der Deportation in die Konzentrationslager, in ihrem Elend gelacht haben.
Und was war das jetzt für ein Schriftstück, das Sie gefunden haben? War das einfach quasi das Skript der Komödie? Oder gibt es auch Informationen über die Aufführung, wie oft und was da passierte? Und weiß man da mehr?
Ja, man weiß da einiges mehr. Also das eine ist, es ist tatsächlich das Skript, was überliefert worden ist mit dem Ringelblum-Archiv damals im Warschauer Ghetto. Damals wurden ja für die Nachwelt viele Alltagssachen quasi vergraben als Dokumentation über die Schrecken, die es im Warschauer Ghetto gab, aber auch über die Kultur. Und so gab es eben auch dieses Stück. Und das Stück wurde aufgeführt im Femina-Theater. Im Warschauer Ghetto gab es so etwa ab Juni 1941 bis zu den Deportationen im Sommer 42 5 Theater. Im Femina-Theater hat halt die Elite der jüdisch-polnischsprachigen Theaterleute, die im Warschauer Ghetto dann lebten, Theater gespielt. Und dieses Stück zum Beispiel wurde insgesamt 3 Wochen lang hintereinander aufgeführt. Und das Femina-Theater war ein ehemaliges Kino und der jüdische Eigentümer wurde enteignet.
Und da waren dann einige hundert Zuschauer?
Ja, 900 Zuschauer hat dieses Theater gefasst. Also 900 Leute sind da reingegangen. Es war komplett voll bei den Aufführungen. Auch im Winter bei bitterer Kälte sind die Menschen hingegangen. Im Warschauer Ghetto war ja vieles verboten. Kino war verboten. Es war auch verboten, den Kindern zur Schule zu gehen, etc. pp. Und dennoch, aus irgendwelchen Gründen, für dieses eine Jahr war das Theater erlaubt. Vermutlich vielleicht auch, weil der Deutsche, dem dieses Theater gehörte, die Eintrittsgelder zu großen Teilen dann halt verdient hat. Und so wie es viel Kunst gab, wir wissen ja aus den Pianisten, aus den Erinnerungen von Spielmann, dass es auch viel Musik im Warschauer Ghetto gab. So gab es auch Theater, es gab kleine Puppenbühnen für die Kinder und eben auch das. Und das war das, ja, Vergnügen im Elend. Es war ja ein tägliches Sterben im Warschauer Ghetto, nicht nur durch die SS-Leute, sondern durch das, was die SS und die Nazis konstruiert haben. Die Menschen sind an Typhus gestorben, in sechsstelliger Zahl. Sie sind an Hunger gestorben. Es war ja quasi ein systemisches Ausrotten, das nachher nur den Nazis nicht schnell genug ging. Deswegen kamen noch die Konzentrationslager. Und auch das bringe ich natürlich ins Theater, all diese Thematiken, die übrigens auch in dem Originalstück von Jerzy Jorandot auch besprochen werden.
Ihre Hauptfigur im Roman, Sarah, ist ja zerrissen zwischen Selbstlosigkeit und Eigennutz. Sie ist bereit zu erpressen, zu lügen, zu verraten, skrupellos zu sein, um sich zu retten. Zugleich liebt sie, will helfen, hat große menschliche Stärken. Was hat sie inspiriert zu diesem Charakter und dieser Art der Darstellung?
Also mit dem Warschauer Ghetto beschäftige ich mich schon, ja, kann man jetzt sagen, seit Jahrzehnten. Als junger Mann hat man mich gebeten, im Dom zum 50. Jahrestag des Ghettoaufstandes eine Rede zu halten, im Bremer Dom. Und damals war ich 26 und seitdem fasziniert mich, dass man im Warschauer Ghetto ja, das Großartigste sieht, wozu Menschen in der Lage waren. Also nehmen wir Menschen, die Schüler unterrichtet haben, Kinder unterrichtet haben, obwohl es verboten war und sich damit in Gefahr gebracht haben. Menschen, die Suppenküchen organisiert haben. Menschen wie Janusz Korczak, vielleicht das berühmteste Beispiel, die mit den Waisenkindern in die Züge gegangen sind, den Anvertrauten, obwohl Janusz Korczak sich selbst hätte retten können, weil er international so bekannt war. Und es gibt das Schlimmste, wozu Menschen fähig sind. Das kann man auch im Warschauer Ghetto sehen. Nehmen wir die Judenpolizei, wo Juden der SS geholfen haben, auch nachher Menschen in die Züge zu treiben. Es gab Judenpolizisten und die, um ihre Quote zu erfüllen, ihre eigenen Eltern in die Züge gebracht haben, um einen Tag länger zu leben. Und das hat mich alles immer fasziniert. Und letztendlich ist es genau das Dilemma, in dem Sarah steht, zwischen Liebe zu den Menschen und den Selbsterhaltungstrieb. Das ist das, was ich in dieser Figur vereinen wollte, dieses Hin und Her, was in uns allen Menschen halt steckt, in diesen extremen Zeiten. Was mir allerdings noch wichtig ist zu sagen, auch die Judenpolizisten, selbst die Menschen, die Böses getan haben, selbst Menschen, die bereit waren, ihre eigenen Verwandten zu verraten und Sarah flirtet ja auch mit diesem Gedanken, waren alles Opfer der Umstände. Es sind Opfer gewesen. Die hätten das ja alle nicht gemacht, wenn die Nationalsozialisten nicht gekommen wären. Aber es hat mich immer fasziniert, wozu Menschen auch zu Positiven in der Lage waren. Das ist das Wichtige für mich, erzählen soll das positive Potenzial des Menschen zeigen. Das kann man aber nur zeigen, wenn man das andere auch zeigt. Also man kann ja nur darüber schreiben, wie großartig das ist, was Menschen auch im Elend gemacht haben, wenn man das andere wahrhaftig auch beschreibt.
Sarah gerät vor der Aufführung in eine deutsche Kontrolle, wo ein Jude gequält wird und die umstehenden Ghettobewohner müssen dazu lachen, sonst werden sie nämlich auch misshandelt, also massiv bedroht. Sarah erzählt dabei einer alten Frau einen Witz, damit die lachen kann. Das wirkt wie eine Parabel über Humor, also der schlimme sadistische Humor der Täter und der rettende, hilfreiche Humor der Opfer. Ist das so gemeint?
Es gibt diesen sadistischen Humor, den wir ja auch erleben in anderen totalitären Regimen oder auch in dem Humor von Donald Trump oder von Wladimir Putin. Ein sadistischer, ein böser Humor, über den dann auch Menschen lachen, leider. Und im Gegensatz habe ich diesen jüdischen Humor, das ist ein jüdischer Witz, den sie erzählt, gesetzt als, ja, als Überlebungstechnik. In dem Fall ist es dann tatsächlich ein etwas, was zum Überleben dieser alten Frau halt führt in dieser Szene.
Die SchauspielerInnen müssen in ihrem Roman ja immer blitzschnell umschalten von Angst, Hunger, Kontrollen, also ganz schweren Entscheidungen auch, auf heitere Leichtigkeit auf der Bühne. Wie geht das überhaupt? Wie ging das?
Naja, das ist ja etwas, was Kunst möglich macht. Also wenn man sich beschäftigt mit Theater in den Ghettos, aber auch in den Konzentrationslagern. In Auschwitz haben Sängerinnen noch in der Baracke dann also für Mitgefangene lustige Lieder halt gesungen. Also das geht, da gibt es eine Kraft der Kunst und hier im Speziellen des Humors, selbst im schlimmsten Elend. Also das ist etwas, dem ich auch ein Denkmal setzen möchte, auch wenn ich selbst diese Kraft vermutlich niemals besitzen würde, aber ich möchte den Menschen, die diese Kraft besaßen, dieses Denkmal setzen.
Sie haben ja als Autor eine tiefgreifende Wendung vollzogen, indem Sie sich der jüdischen Geschichte und der Geschichte Ihrer Eltern schreibend zugewandt haben. Was bedeutet das für Ihr Leben, für Ihr Lebensgefühl?
Naja, also ich schreibe ja auch fröhlich meine lustigen Bücher weiter und die sind natürlich auch in einem jüdischen Humor dann halt gegründet, speziell dem Wiener jüdischen Humor meines Vaters. Naja, was es bedeutet, also ich habe mich immer für diese Geschichten interessiert, schon als ich Fernsehautor war. Aber also nicht nur, dass diese Geschichten wahnsinnig teuer wären zu verfilmen, sondern es war auch immer so, dass ich durch meine Perspektive mich nicht so wahnsinnig interessiert habe für deutsche Heldenfiguren, weil sie ja dann auch eher die Ausnahme waren. Und so ein Warschauer Ghetto-Stoff, schlicht und ergreifend, den konnte ich damals auch nirgendwo unterbringen, weil dann die Frage war, ach, können das nicht auch deutsche Helden sein, sonst können wir so einen Film nicht finanzieren. Und ich dann immer, ja, aber im Ghetto, da gibt's keine deutschen Helden. Also das heißt, es ist etwas, was ich eigentlich schon immer erzählen wollte, aber dann durch meinen Romanerfolg mit den lustigen Büchern dann noch die Möglichkeit hatte, eine gewisse Flughöhe als Romanautor zu erreichen, dass ich eben auch gelesen werde mit diesen Geschichten und sie, ja, erzählen kann, an den Leser bringen kann, was ich im Fernsehen oder im Kino vorher nicht schaffen konnte. Also es ist für mich kein Schwenk, sondern etwas, was immer zu mir gehörte.
Zurzeit schauen viele von uns jeden Tag gebannt und in Sorge nach Israel, nach Gaza, Iran. Wie geht es Ihnen mit der Situation?
Das Ganze ist ja, wie soll man sagen, es ist eine unfassbare Tragödie. Also ich weiß noch, nach den Anschlägen der Hamas war ich 2 Tage später hier in Bremen auf einer Demonstration. Im Gegensatz zu vielen anderen habe ich mich nicht gewundert, dass da nur wenige Menschen waren. Und ich weiß, dass ich zum kurdischstämmig-türkischen Freund dann halt gesagt habe, ja, also da werden sehr, sehr viele Menschen in Gaza darunter leiden. Und das ist ja die eigentliche Tragödie. Also man hat es mit lauter Fanatikern zu tun, bei der Hamas, natürlich auch bei den Ayatollahs, partiell in der israelischen Regierung. Das ist eine Tragödie unfassbaren Ausmaßes, aus denen es eigentlich keine Lösung gibt, wie diese Völker halt zusammenkommen, ohne dass eine Seite komplett geschwächt ist, ist wirklich schwer vorstellbar. Also mir fehlt ehrlich gesagt der Optimismus, dass es irgendwann da mal besser wird. Und ich habe eigentlich nur die Hoffnung, und die kann ja auch durchaus realistisch sein, dass es nicht alles noch viel schlimmer wird in den nächsten Jahrzehnten.
Vielen herzlichen Dank, David Safir. Ihr wunderbares Buch, Die Liebe sucht ein Zimmer, ist bei Rowohlt erschienen und kostet 24 Euro. Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug Papa, Can You Hear Me aus dem Film Jentl, gesungen von Barbara Streisand, gewünscht. Wieso gerade dieses Lied?
Ich mag die Originalgeschichte von Singer sehr, sehr gerne. Und es ist einfach ein schönes Lied.
This flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul.
Papa? Can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder. The world I see is so much bigger now that I'm alone.
Papa, can you hear me? Aus dem Film Jentl. Das war Barbara Streisand. Der Film, eine amerikanische Produktion, kam 1983 heraus. Er basiert auf der Kurzgeschichte Jentl, The Yeshiva Boy von Isaac Bashevis Singer. Barbara Streisand war Produzentin, Regisseurin und übernahm die Hauptrolle. Das Mädchen Jentl verkleidet sich als junger Mann, um in einer Yeshiva, einer Religionsschule, zu studieren und verliebt sich dann in einen Mitschüler. Im Netz kann man den Klassiker kostenlos sehen. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen Dänen, der im Auftrag der iranischen Al-Quds-Brigaden gezielt jüdische und israelische Einrichtungen in Berlin ausgespäht und möglicherweise Anschläge vorbereitet haben soll. Der Mann wurde in Dänemark festgenommen und soll dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der Iran wies die Spionagevorwürfe zurück. Sie seien Teil einer Kampagne, um von Israels Krieg gegen den Iran abzulenken. Sollte sich der Verdacht gegen den Mann bestätigen, hätten wir es mit einem ungeheuerlichen Vorgang zu tun, sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte, dies müsse ein letztes Signal an all diejenigen sein, die den Hass und die Vernichtungsfantasien des Mullah-Regimes gegen Israel und Juden in aller Welt immer noch kleinreden würden. Die Bundesregierung müsse aktiv politisch gegen das iranische Regime vorgehen. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat Kritik an seiner umstrittenen Entscheidung zu einem ehemaligen Personenschützer von Charlotte Knobloch zurückgewiesen. Mutmaßungen, man sei auf dem rechten Auge blind, wolle er mit Nachdruck entgegentreten, teilte ein Sprecher dem evangelischen Pressedienst mit. Der Gerichtshof hatte entschieden, dass der Polizist trotz judenfeindlicher privater Chats im Dienst bleiben darf. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein bezeichnete die Gerichtsentscheidung als schwer nachvollziehbar. Auf einer neuen Online-Plattform hat das Institut für deutsch-jüdische Geschichte der Universität Duisburg-Essen bundesweit Berichte über Schändungen jüdischer Friedhöfe zusammengetragen. In mehr als 2000 Fällen wertete das Institut Daten aus Literatur, Presseartikeln und Archivbeständen aus. Daraus sei ein digitales Mahnmal entstanden, das Angriffe aller Art auf Gräber, Gebäude und Anlagen dokumentiert. Ziel der Online-Dokumentation sei der Schutz und der Erhalt jüdischer Friedhöfe, hieß es von Seiten des Instituts. Das Portal ist interaktiv gestaltet und kann nach Ort, Zeitpunkt der Schändung, Gewaltform oder ideologischem Hintergrund durchsucht werden. Schülerinnen vom Leonardo da Vinci Campus in Nauen in Brandenburg sind mit dem diesjährigen Leo Trepp Schülerpreis ausgezeichnet worden. Ihr Engagement sei ein wertvoller Beitrag zur Erinnerungskultur und ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Dorit Stenke. Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 12 aus ganz Deutschland hatten mehrere Wochen lang zu jüdischer Popkultur geforscht. Die Siegerinnen hatten zu dem jüdisch geprägten Liedermacher Leonard Cohen recherchiert und ein Spiel unter dem Titel »Jüdische Kulturreise« entwickelt. Die 2019 gegründete Leo-Trepp-Stiftung hat die Weitergabe von Wissen über das jüdische Leben in Deutschland zum Ziel. Der Namensgeber Leo Trepp war bis zu seiner Verschleppung durch die Nationalsozialisten Landesrabbiner in Oldenburg. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main.
Wasser ist in der rabbinischen Metaphorik ein Synonym für die Tora. Zum Beispiel deuteten die Rabbinen den Brunnen, an dem sich Jakob und Rachel begegneten, als einen Ort, an dem die Tora zur Wirkung kam. Ebenso symbolisiert das rituelle Untertauchen in einer Mikwe ein Eintauchen in den Ursprung, in die Quelle und damit in die Leere. Der Wochenabschnitt Chukat, den wir an diesem Schabbat lesen, beschreibt, wie Moses auf den Felsen einschlägt, damit Wasser daraus hervorspringe. Wir sehen ein Szenario in der Wüste. Die Menschen sind kurz davor zu verdursten. Aber geht es um Trinkwasser allein? Der Abschnitt enthält drei, nur auf den ersten Blick voneinander unabhängig erscheinende Themen. Das Motiv des Wassers verknüpft sie zu einer komplexen Aussage über die Wirkkraft der Tora. Das erste Thema sind die Vorschriften zur roten Kuh, einem besonderen Opfer, das Menschen, die mit Toten in Berührung gekommen waren, rituell reinigen sollte. Die Asche der roten Kuh war für das Reinigungswasser bestimmt. Es entsühnte von der spirituellen Sphäre des Todes und erlaubte, wieder das Heiligtum des Ewigen zu betreten. Das zweite Thema ist Miriams Tod. Sogleich gibt es kein Wasser mehr. Miriam verkörpert den mythischen Brunnen, der die Israeliten in der Wüste begleitete. Die Menschen litten Durst. Und wenn mit dem Tod Miriams das Wasser versiegt, versiegt damit nicht auch die Tora selbst? Einen Moment lang gerät Moses in Panik. Voller Gewalt schlägt er auf einen Felsen ein. Das aus dem Felsen hervorspringende Wasser nennt die Tora Hadarwasser. Begreift man auch dieses Wasser als Sinnbild für die Tora, dann steht es für eine Tora, deren Anhänger weniger auf Gott als eine charismatische Persönlichkeit vertrauen, an deren Leben und Sterben sie das Vorhandensein von Wasser knüpfen. Eine solche im Mythos wurzelnde Vorstellung muss Gott erzürnen. Das mit Gewalt hervorgebrachte Wasser, eine, wenn man bei der Metaphorik bleibt, erzwungene Tora, kann jedoch nicht zum Ziel führen. Mose soll das Land sehen, aber nicht betreten. Zwar löscht das Hadarwasser den unmittelbaren Durst von Mensch und Vieh. In den darauffolgenden Passagen geht es vorerst jedoch nicht weiter. Der König von Edom blockiert den Durchzug der Israeliten durch sein Land. Man ist gezwungen, Umwege zu wählen. Kriegerische Auseinandersetzungen, Schlangenbisse, Ungeduld und Streit, immer wieder Wassermangel beschreiben eine paralysierte Situation. Die Beziehung zwischen den Israeliten und Gott erscheint seit der Geschichte mit dem Hadarwasser irgendwie gestört. Der Weg durch die Wüste kommt dem Ziel nicht näher. Doch irgendwann in diesem ganzen Nicht-Weiterkommen bekennt plötzlich das Volk gegenüber Moses: Wir haben gesündigt, da wir gegen den Ewigen und dich solche Reden führten. Und genauso plötzlich löst sich die Blockade. Plötzlich fließt wieder Wasser, fließen die Bäche zu einem Brunnen. Von dort nach Be'er, berichtet die Tora. Das ist der Brunnen, den der ewige Mose ankündigte. Versammle das Volk, ich will ihnen Wasser geben. Das Volk singt ein Lied. Steig auf, o Brunnen, singet ihm zu. Auf einmal gelingt der Durchbruch. Der Krieg gegen die Emoriter geht zugunsten der Israeliten aus. Der Weg ist frei bis an die Steppen von Moab. Im Sinnbild des Wassers begreift sich die Tora nicht nur als geoffenbarter Text oder als mündliche Auslegung der Rabbinen, sondern in der Unmittelbarkeit, in der Menschen ihre Beziehung mit Gott erleben. Das in den Bestimmungen zur roten Kuh genannte Wasser reinigt den Menschen spirituell von der Sphäre des Todes und eröffnet ihm den Weg ins Heiligtum des Ewigen. Das aus dem Felsen herausgeschlagene Wasser steht hingegen im Zeichen des Haders und behindert diesen Weg. Tora richtig angewandt läutert den Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Tora falsch angewandt blockiert diese Beziehung und damit den Menschen selbst. Eine mit Gewalt erzeugte und durchgesetzte Tora kann nicht zum Ziel führen. Die Blockaden, durchaus auch die eigenen, inneren Blockaden, sind das beste Indiz dafür, dass die Tora gerade falsch angewandt wird. Eine solche komplexe Einstellung zur Tora beschreibt eine Tora im Fluss, deren Strom unterbrochen wird, wenn mythisch-monolithische Auffassungen von der Tora in Gewaltakte münden. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main.
Zum Schluss hören Sie das Zur Michelot. Übersetzt lautet der Text: Den Fels, der uns gespeist, lobt meine mir Vertrauten. Wir sind satt und es blieb, wie vom Herrn verheißen, noch etwas übrig. Es singt Kantor Estrongo Nachama, begleitet vom Rias Kammerchor unter der Leitung von Uwe Gronnerstei.
Vanno beotare no chi dvaradonai
su mi se tu mi se tu a voi vanno sapano beotare chi dvaradonai
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.